ARD.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nicole Köster.
Eine neue Ausgabe SWR1 Leute in dieser Woche bei uns Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten aus Baden-Württemberg für die Bundestagswahl. Judith Skudelny, Sie sind FDP-Spitzenkandidatin und Generalsekretärin der FDP Baden-Württemberg. Einen schönen guten Morgen.
Einen schönen guten Morgen auch.
Sie vertreten den Wahlkreis Stuttgart 1, sind Insolvenzverwalterin. Hat Christian Lindner Sie schon um Unterstützung gebeten?
Nein, das muss er auch gar nicht, weil wir sind gerade in einer Aufschwungwelle. Wir haben schon 2x5% bekommen. Wir sind sehr optimistisch, dass jetzt auch die taktischen Wähler mit der Zweitstimme uns ihr Vertrauen schenken werden. Und deswegen sehen wir sehr optimistisch auf den 23. Februar.
Also Ihr Optimismus, wenn man mal drauf guckt, die FDP hat sich mehr als halbiert. Baden-Württemberg, das Stammland der FDP. Und gerade sind 5% drin nach der Sonntagsfrage in Baden-Württemberg. Und es geht wirklich um den Einzug in den Bundestag. Wie sehr ist Ihnen bewusst, dass es da um richtig viel für Ihre Partei geht?
Also mir ist vor allem bewusst, dass es um richtig viel für Deutschland geht. Wir haben gesehen, dass eine Regierung, die versucht, überall Kompromisse zu finden, manchmal handlungsunfähig ist. Und deswegen wünschen wir uns einen Politikwechsel hin zu einer handlungsfähigen, entschiedenen Regierung. Und darum geht es bei der kommenden Bundestagswahl. Und wir sind der Überzeugung, dass das mit uns, mit der CDU, gegebenenfalls in einer Deutschlandkoalition am besten funktioniert. Und dass es nicht gut für Deutschland wäre, wenn wir nur einen Kanzlerwechsel bekommen, in dem die CDU beispielsweise eine große Koalition oder gar noch schwarz-grün macht.
Aktuell sieht es ja schwer nach einem Kanzler Friedrich Merz aus. Der hat gesagt, 4% für die FDP sind 4% zu viel. Also Ihre Träume, die Sie da gerade äußern, die lösen sich doch gerade in Luft auf.
Nein, also er hat es vorige Woche irgendwann mal gesagt, ich glaube, dass eher die Träume von Friedrich Merz sich in Luft auflösen, weil wir diese 5% bekommen werden. Das Gute an der Sache ist, dass jede Stimme für die FDP tatsächlich einen Regierungswechsel und einen Politikwechsel bewirken kann, wobei eine Stimme mehr für die CDU gegebenenfalls bewirkt, dass wir Schwarz-Grün bekommen. Also sollten sich die Menschen durchaus überlegen, was möchten sie? Möchten sie eine wirtschaftsorientierte Politik? Dann ist ihre Stimme bei uns richtig.
Politikwechsel mit der FDP sprechen Sie jetzt an. Da mag sich so mancher fragen, naja, Sie waren ja jetzt in Regierungsverantwortung und der Wahlkampf ist so aufgeheizt. Viele sprechen davon, so einen Wahlkampf überhaupt noch nicht erlebt zu haben. Zerstörte Wahlplakate, Beschimpfungen, Särge, die vor Parteizentralen stehen. Wenn Sie sich da reflektieren nach dem Ampel aus, wie groß ist denn da der Anteil der FDP an der Wut der Bevölkerung?
Also ich glaube tatsächlich, dass wir uns als FDP insbesondere nochmal darüber Gedanken hätten machen müssen, wann wir einen Wechsel in der Politik, auch in der Ampel, nach vorne stellen. Wir haben tatsächlich den Wirtschaftswende ausgerufen, schon Anfang 2024. Wir hätten es vielleicht Ende 2023 machen müssen, als das Bundesverfassungsgerichtsurteil 60 Milliarden Euro aus dem noch von Scholz übernommenen Haushalt gestrichen haben. Da wurde es kritisch mit dem Haushalt, da wurde die Schuldenbremse erstmals in Frage gestellt, da sind die Wirtschaftszahlen runtergegangen. Wir haben nochmal einen Anlauf versucht, eine Wirtschaftswende innerhalb der Ampel hinzubekommen. Das hat letztlich nicht funktioniert. Die Frage des Zeitpunkts muss sich die FDP vorwerfen lassen, aber dass wir den Menschen jetzt die Möglichkeit geben, eine neue Regierung zu wählen, ich glaube, das war die richtige Entscheidung.
Wenn wir jetzt mal kurz auf die Geschichte schauen, 2017 bricht die FDP die Gespräche zu einer Regierungskoalition ab. 2024, Sie haben es gerade angesprochen, das Ampel aus. Manche mögen den Eindruck haben, die FDP sei gar nicht regierungsfähig. Was sagen Sie?
Also 2017 war eine andere Situation, muss man ehrlicherweise sagen, unter einer Kanzlerin Angela Merkel, die tatsächlich die CDU auch sehr SPD-nah positioniert hat, waren die Rahmenbedingungen, die wir für ein vernünftiges Regieren gebraucht hätten oder gewollt hätten, nicht gegeben. Und deswegen sind wir in diese Regierung nicht eingestiegen. Die Situation 2021 war eine andere. Wir erinnern uns, unter Armin Laschet gab es innerhalb der CDU große Richtungsstreitigkeiten, auch mit Markus Söder damals, sodass die CDU in einem nicht regierungsfähigen Zustand war. Und deswegen sind wir in die zweitbeste Option gegangen, aus meiner Sicht, in die Ampel, um Verantwortung zu tragen. Aber mit dem Ukraine-Krieg, mit dem Urteil zum Bundeshaushalt war einfach hier ein vernünftiges Regieren und eine Wirtschaftswende nicht möglich. Und deswegen mussten wir eben auch hier Verantwortung übernehmen und aus der Ampel oder die Ampel beenden.
Deutschland war ein Land, das früher an der Spitze war in Sachen globaler Wettbewerbsfähigkeit. Von Platz 6 sind wir innerhalb von 10 Jahren auf Platz 24 gefallen. Hat die FDP wichtige Wachstumsimpulse verhindert?
Also ich glaube, wir haben innerhalb der Ampelregierung wichtige Wachstumsimpulse auch versucht zu setzen, beispielsweise indem wir Steuern gesenkt haben, Leistung einfacher gemacht haben. Aber es reicht in der aktuellen globalen und europaweiten Lage und vor allem vor dem Hintergrund des Ukraine-Krieges nicht aus. Deswegen haben wir auch Anfang 2024 schon die Wirtschaftswende ausgerufen und wir müssen deutlich besser werden bei den Energiepreisen. Wir müssen entbürokratisieren, wir müssen Leistung wieder belohnen, auch Mehrarbeit wieder stärker belohnen und wir müssen es den Unternehmen leichter machen, damit Deutschland wieder ein Standort wird, in dem die Wirtschaft investieren will.
Schauen wir mal drauf, was zahlreiche Ökonomen sagen. Die FDP sei die Blockade für Wachstum, da sie sich bis zuletzt geweigert hatte, die Schuldenbremse auszusetzen. Jetzt müssen wir ja auf Kompromisse schauen. Wäre die FDP denn dazu inzwischen kompromissbereiter?
Also zahlreiche Ökonomen finden es auch richtig, dass wir die Schuldenbremse eingehalten haben. Einmal zur Erinnerung, die Schuldenbremse beziffert die sogenannte Schuldenlasttragfähigkeit. Das heißt, wie viel Schulden können wir machen? Und innerhalb der Schuldenbremse darf man neue Verbindlichkeiten aufnehmen. Wie viel Schulden können wir machen, die wir auch als Generation wieder zurückbezahlen können? Und ich glaube, es ist richtig, dass wir die Schuldenbremse einhalten, weil wir wissen nicht, welche Herausforderungen künftige Generationen haben werden. Und deswegen ist es richtig, dass sie diesen Herausforderungen auch mit eigenem Geld dann begegnen können. Und insofern glauben wir, und das hat auch Christian Lindner mit seinem letzten Haushalt bewiesen, dass auch innerhalb dieses Haushaltes, eines Haushaltes, tatsächlich Investitionsanreize gesetzt werden können, indem man Unternehmen entlastet. Man muss nur Schwerpunkte setzen wollen.
Ein hochaktuelles Thema, gerade auch hinsichtlich der Schuldenbremse, natürlich der Ukraine-Krieg, das Thema Verteidigung. Und auch da müssen wir mehr Geld ausgeben. Also das wäre ein Punkt, wirklich sich zu reflektieren und anzusetzen, müssen wir die Schuldenbremse nicht doch aufweichen?
Also was mich da massiv geärgert hat, ist, dass wir jetzt schon 3 Milliarden in dem Haushaltsvorschlag drin haben und in der letzten Sitzungswoche hat der Haushaltsausschuss einen Beschluss gefasst, dass diese 3 Milliarden, die vorgesehen werden, noch vor der Bundestagswahl an die Ukraine freigegeben werden. Und der Beschluss wurde einstimmig im Haushaltsausschuss gefasst. CDU und FDP haben eine Mehrheit gebildet. Grüne und SPD haben sich enthalten. Und letztlich waren zur Abstimmung im Bundestag nicht genügend Abgeordnete vorhanden. Das heißt, auch hier ist nicht die Schuldenbremse der Fehler gewesen oder das Manko gewesen, sondern die Anwesenheit der Abgeordneten. Wir könnten mehr machen, wir hätten entschlossen handeln können. Und das müssen wir jetzt dringend nach der Bundestagswahl nachholen.
Ja, da müssen sich die Politikerinnen und Politiker an die eigene Nase fassen. Und da sind wir wieder beim Thema Wut der Bevölkerung auf die Politik. Aber schauen wir nochmal auf die Inhalte. Am 7. November platzte die Ampel. SPD und FDP, die schieben sich gegenseitig die Verantwortung zu. Die SPD sagt, es gab Vorschläge des Kanzlers und zwar noch am Mittag des 7. November. 4 Punkte waren es. Erstens bezahlbare Energiekosten, die Netzentgelte für Unternehmen deckeln. Zweitens ein Paket, das Arbeitsplätze in der Automobilindustrie und bei den vielen Zuliefererbetrieben sichert. Drittens Investitionsprämie und die steuerlichen Abschreibungsmöglichkeiten verbessern. Und viertens die Unterstützung für die Ukraine erhöhen. Und für die, die sich fragen, wo könnte die FDP denn jetzt mitgehen? Politik bedeutet Kompromiss. Wir haben darüber gesprochen. Bei diesen 4 Punkten haben Sie eine Antwort?
Also der Punkt 5 war Aufweichen der Schuldenbremse und das war der Punkt, bei dem wir nicht mitgemacht haben. Ich glaube, dass wir bei den Abschreibungsmöglichkeiten für die Unternehmen, für Investitionen da mitgehen können. Wir müssen tatsächlich auch die Energiesteuern senken auf das europäische Mindestmaß, damit wir zumindest einen Teil der Wettbewerbsfähigkeit finden. Wir müssen aber auch auf der Ausgabenseite, und das hat er leider nicht vorgeschlagen, beispielsweise beim Bürgergeld das Lohnabstandsniveau wieder erhöhen, damit die Menschen auch wieder in Arbeit möchten und nicht wie aktuell im Handwerk sichtbar, Menschen teilweise aus der Arbeit ins Bürgergeld reingehen. Da müssen wir die Fehlanreize korrigieren. Ich glaube, im Gesamtpaket wären wir da nicht übereingekommen. Und die Frage, wer schuld ist, macht am Ende keinen Sinn. Ich glaube, die Menschen sind froh, dass diese Ampelregierung, die zuletzt nicht handlungsfähig war, dass diese Ampelregierung beendet ist und die Menschen jetzt eine neue Richtungswahl treffen können.
Warum liegt Ihnen denn die Umweltpolitik so am Herzen?
Also ich bin da ehrlicherweise ein bisschen reingerutscht. Damals, als ich meinen ersten Wahlkampf im Jahr 2009 gemacht habe, konnte ich mit meinen FDP-Positionen im Sozialen überzeugen, in der Wirtschaft überzeugen. Aber bei Umwelt haben mir die Argumentationen nicht ganz gereicht. Und ich bin ein sehr wettbewerblicher Typ. Ich habe gerne Recht und ich überzeuge gerne. Und deswegen, als wir in die damalige Bundesregierung eingetreten sind, waren natürlich ganz viele bei Bürgerrechten im Rechtsausschuss in Wirtschaft. Und da habe ich gesagt, ich mache Umwelt, weil ich will es verstehen und ich will es besser machen. Mittlerweile habe ich festgestellt, dass viele Rahmenbedingungen, sei es Planungsbeschleunigung, sei es technische Vorgaben und ähnliches, aus der Umweltpolitik kommen und die Wirtschaft belasten. Und deswegen bin ich mittlerweile ein absoluter Überzeugungstäter in der Umweltpolitik, intelligentere, schlauere, bessere Rahmenbedingungen zu schaffen, sodass wir Umwelt und Wirtschaft etwas besser vereinen können, als in der Vergangenheit es der Fall war.
Die große Überschrift im Koalitionsvertrag war ja mehr Fortschritt wagen. Das Ziel Klimaneutralität bis 2045, das wollen Sie auf 2050 durch das europäische Ziel bis 2050 ersetzen. Warum wollen Sie denn den Klimaschutz abschwächen?
Wir wollen nicht den Klimaschutz abschwächen, wir wollen den Wirtschaftsstandort Deutschland stärken, indem wir sehen, dass die Fortschritte, die wir gebraucht hätten, beispielsweise beim Ausbau der Leitungen, in dem Form nicht eingetreten sind.
Es könnte ja beides zusammengehen.
Im Moment ist es so, dass die deutsche Wirtschaft die Lernkurve für Rest Europa bezahlt. Das heißt, wir haben höhere Energiepreise. Wir müssen die Technik schneller anwenden als Rest Europa und damit unsere Wettbewerbsfähigkeit leidet. Ohne Achtung, dass gleichzeitig der Klimaschutz so viel Fortschritte macht, weil wir in einem europäischen Regelwerk drin sind. Deswegen ist es uns wichtig, dass wir mit Europa im Gleichschritt gehen, fortschrittlich neue Techniken, alle europäisch möglichen Techniken anwenden, aber so Wettbewerbsfähigkeit und Klimaschutz miteinander vereinen.
Gehen wir mal ins Detail. 2 Jahre in Folge hat der FDP-Minister Wissing inzwischen ausgetreten aus der FDP, seine gesetzlich festgeschriebenen Klimavorgaben gerissen. Also wenn die FDP die Ziele nicht schafft, warum sollten denn Wählerinnen und Wähler der FDP in Sachen Umwelt und Klima überhaupt vertrauen?
Das Schöne ist ja, dass Deutschland seine Ziele eingehalten hat und gerade das Beispiel Verkehr zeigt, dass wir uns eben nicht nur auf eine Antriebsart beschränken dürfen. Wir werden, wenn wir im Verkehr die individuelle Mobilität erreichen wollen, nicht nur auf Elektromobilität setzen dürfen, sondern müssen auch noch mehr alternative Kraftstoffe in den Vordergrund stellen. Dafür setzen wir uns ein und dafür macht sich die FDP in Deutschland, aber auch in Europa stark.
Sie sagen Klimaziele erreicht. Also es gibt ja den Expertenrat für Klimafragen, ein unabhängiges Gremium. Und der hat schon 2024 festgestellt, dass die Ziele bis 20 verfehlt würden. Und es gab jetzt auch Anfang Februar nochmal vom Expertenrat die Aussage, dass trotz der Fortschritte das deutsche Klimaziel für 2030 kaum zu schaffen sei. Also hat Klimaschutz, nochmal die Frage, für die FDP keine Priorität?
Naja, wir sehen, dass die bisherigen Mittel, die wir beim Klimaschutz angewandt haben, nicht ausreichend sind. Und die Frage ist, würde es helfen, mehr vom Gleichen zu machen oder sollten wir uns beim Klimaschutz vielleicht auch neue Wege überlegen, die vielleicht effizienter und besser sind? Und da ist Technologieoffenheit zum Beispiel eines dieser Themen. Da ist ein besseres Voranbringen der Wasserstofftechnologie, insbesondere auch für energieintensive Märkte, ein weiteres Thema. Also ich glaube, dass Deutschland noch viel machen kann, um im Klimaschutz bessere Fortschritte zu machen, aber bitte auf dem europäischen Weg und nicht mit einem nationalen Alleingang.
Die Ampel sperrt sich beispielsweise beim Tempo 130 und etwa ein Fünftel der Treibhausgasemissionen in Deutschland werden durch den Verkehrssektor verursacht. Da kommt der FDP wieder diese Blockadehaltung zu.
Also ich glaube nicht, dass sich die Ampel gesperrt hat gegen das Tempo 130, sondern das waren schon wir als FDP, die das nicht für richtig befunden haben. Weil man muss bei jeder Maßnahme überlegen, ist die Maßnahme tatsächlich dazu geeignet, so viel dem Klimaschutz zugute zu tun, wie sie an anderer Seite Einschränkungen hat. Und da sind wir beim Tempolimit einfach der Überzeugung, nein, das ist nicht so. Es ist ein ideologisch besetztes Thema, aber tatsächlich bringt es gar nicht so viel. Und deswegen sind wir nach wie vor und weiterhin gegen ein Tempolimit auf deutschen Autobahnen. Zumindest nicht dann nicht, wenn es nicht beispielsweise durch die Verkehrssicherheit an speziellen Streckenabschnitten begründet ist. Und da gibt es ja auch schon ein Tempolimit.
Schauen wir mal kurz bei Klima und Umwelt auch auf das Stichwort Tierhaltung. Sie sind ja Tierfreundin, Sie haben selbst ein Pferd. Jetzt gilt ab August ein neues staatliches Tierhaltungslabel für Schweinefleisch. Wenn Sie da jetzt mal aus Verbrauchersicht drauf schauen, bringt das wirklich Tierwohl oder womöglich noch mehr Bürokratie?
Also ich glaube, dass dieses staatliche Tierschutzlabel tatsächlich viel Bürokratie bringt. Was die Landwirtinnen und Landwirte brauchen, sind verbindliche Rahmenbedingungen. Bis heute ist zum Beispiel nicht klar, wie muss eigentlich ein Stall gebaut sein, damit er tiergerecht ist, damit er auch förderfähig für die Landwirtschaft ist. Und anstatt solche Labels sollten wir verbindliche Vorgaben machen, damit auch die Landwirte wieder investieren können. Das ist eine der großen Aufgaben der Politik. Im Übrigen bei der Landwirtschaft ist es auch wichtig zu wissen, es ist ein Wirtschaftszweig. Wir müssen die auch wieder atmen und leben lassen und vor allem ihren Lebensunterhalt selber verdienen lassen können. Das ist da auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt, den man an der Stelle setzen muss.
Also wie selbstkritisch sind Sie da? Welche falschen Entscheidungen haben Sie da womöglich getroffen?
Na, wie Sie vorhin gesagt haben, man muss kompromissfähig sein. Gerade dieses Tierwohl-Label ist jetzt nicht etwas, was wir für richtig befunden haben, was wir aber innerhalb einer Ampelkoalition mitgetragen haben. Aber insbesondere beim Thema Landwirtschaft. Und wie können wir das Thema Wirtschaft bei der Landwirtschaft wieder in den Vordergrund stellen? Wie können wir die Landwirtinnen und Landwirte wieder unabhängiger von Subventionen machen? Ich glaube, das wird eine Aufgabe der kommenden Regierung.
Wir wollen über das wichtige Thema Wohnen sprechen. Haben Sie vielleicht die Zahl, wie viele Wohnungen aktuell in Deutschland fehlen, parat?
Nein, tut mir leid, die habe ich nicht parat.
Also kann man recherchieren, es sind rund 550.000 Wohnungen, die fehlen. Und vor allem im sozialen Wohnungsbau mangelt es. Da fehlen sogar noch mehr, 910.000 Sozialwohnungen. Die Ampel wollte pro Jahr 100 Sozialwohnungen schaffen. Das Ziel weit verfehlt. Was würde denn die FDP jetzt für den sozialen Wohnungsbau tun?
Also ich glaube, wichtig ist, dass wir Wohnungsbau überhaupt wieder in Gang bekommen. Im Moment ist ja auch die Baubranche eine von den Branchen, die massiv unter der Wirtschaftskrise leiden und wo im Moment zu wenig investiert wird. Wir müssen günstiger bauen, wir müssen schneller bauen. Beim schnellen Bauen übrigens ist es relativ einfach. Wir brauchen auch eine Digitalisierung der Verwaltung. Wenn man innerhalb eines Baufensters baut, seine Pläne einreicht, wenn das digital mit einer KI abgeglichen wird, könnte man relativ schnell schon zu einem Baubeginn kommen, würde enorm Zeit und Kosten sparen. Wir müssen Auflagen runternehmen. Das gilt übrigens insbesondere für Baden-Württemberg. Und damit tatsächlich erstmal wieder anreizen, dass wir Wohnungsbau bekommen, weil eine Mangelverwaltung führt nie zu günstigen Preisen. Wir werden dann immer an irgendeiner Bruch- und Schnittstelle die Situation haben, dass sich Menschen Wohnen nicht leisten können. Und deswegen ist es für uns wichtig, dass wir den Mangel beheben, indem wir einfach mehr Wohnungen bauen.
Da sind jetzt viele Schlagworte drin. Dennoch ist wenig passiert in der Zeit, wo es Möglichkeiten gab. Andere Parteien, die Linke, wollen die Mieten bundesweit einfrieren. Deutschland ist ein Land der Mieter. Wäre die FDP denn dazu bereit?
Ja, schlimm genug. Deutschland sollte ein Land der Eigentümer sein. Wir haben die schlechteste Eigentumsquote in ganz Europa. Und da wollen wir tatsächlich rangehen, indem wir Eigentum günstiger machen. Einmal durch günstigeres Bauen, aber beispielsweise auch durch eine Senkung der Grunderwerbssteuer. Nein, wir sind natürlich nicht bereit, die Mieten einzufrieren, weil das würde automatisch dazu führen, dass noch weniger privates Kapital in den Wohnungsmarkt reingeht. Die meisten Wohnungen werden von privaten Leuten A gebaut und B vermietet. Und wenn da keine, wie soll ich sagen, Wirtschaftsperspektive mehr für die Menschen, für die Unternehmen da ist, dann wird es noch weniger Wohnungsbau geben. Das heißt, glücklich wären nur die, die jetzt eine Wohnung haben, diejenigen, die eine suchen. Die mehr Platz brauchen, weil sie eine Familie gründen, die werden perspektivisch mit den eingefrorenen Mietendeckel Probleme bekommen und das gilt es zu vermeiden.
Versteht sich die FDP also als Partei der Wohneigentümer?
Ich finde es zumindest mal einen guten Ansatz, dass es eine Partei gibt, die sich auch für werdende Wohneigentümer, also wir sind nicht die Partei der Wohneigentümer, wobei natürlich ich auch gerne Stimmen von Leuten nehme, die schon Eigentum haben. Ich würde mich freuen, wenn diejenigen uns wählen würden, die perspektivisch auch Wohneigentum wollen. Weil das ist das, was wir mit unseren Rahmenbedingungen, mit den Verbesserungen erreichen wollen, dass mehr Leute in den eigenen vier Wänden wohnen können. Und dass dadurch, dass es ausreichend Wohnraum hat, dann auch die Mieten günstiger werden.
Jetzt sprechen Sie nur von der Zukunft. Jetzt hat man gerade die alarmierenden Zahlen. 910.000 Sozialwohnungen, die fehlen. Daher nochmal die Frage, was würde die FDP denn aktuell dafür tun?
Also, ich formuliere es andersrum. Diese 910.000 Wohnungen, die fehlen, müssen gebaut werden. Und da sie nicht vom Himmel fallen, müssen sie zukünftig gebaut werden. Und dazu brauchen wir bessere Rahmenbedingungen. Günstigeres Bauen, weniger Auflagen, schnellere Verfahren durch eine digitalisierte Verwaltung. Gerne übrigens auch mehr Wohneigentum für diejenigen, die es schaffen können, dadurch, dass wir die Grunderwerbssteuern reduzieren. Ich glaube, wir können da durchaus viel machen, damit wir diese 910.000 Wohnungen, die uns fehlen, eben sehr zeitnah schaffen.
Aktuell haben wir überteuerte Mieten. Was tut die FDP dagegen?
Definieren Sie eine überteuerte Miete. Wir haben in vielen Bereichen einen Mangel. Und Mangel führt dazu, dass die Mieten, die da sind, höher sind. Und wir haben nicht überall überteuerte Mieten oder hohe Mieten, besser gesagt, sondern wir haben durchaus in anderen Regionen Mieten, die günstig sind. Reden wir mal über Stuttgart. Sinnvoll wäre ein deutlicher Ausbau noch weiter des ÖPNV, damit die Menschen auch in günstigeren Lagen wohnen können und woanders arbeiten können, indem wir Homeoffice, Arbeitszeitflexibilität machen. Also ich glaube, wir können da schon einiges machen, dass, ich sage jetzt mal, die ganz gröbsten Spitzen abfedert. Aber da müssen wir eben rangehen, und überteuerte Mieten reizen auch Investitionen an, oder teure Mieten reiten Investitionen an, und die brauchen wir im Wohnungsmarkt.
Einen Lösungsansatz haben Sie jetzt nicht genannt, nämlich den Mietendeckel. Warum ist der für Sie keine Lösung?
Weil der keinen neuen Wohnraum schafft. Der Mietendeckel, also es gibt ein Beispiel aus den 2000er Jahren aus New York, was passiert, wenn wir die Mieten deckeln. Die Menschen wohnen auf mehr Wohnraum, weil sie keinen wirtschaftlichen Druck mehr haben, beispielsweise wenn die Kinder erwachsen sind, auszuziehen. Wir brauchen Rahmenbedingungen, die Neubau fördert. Und ein Mietendeckel zementiert den Ist-Zustand. Wir werden mit einem Mietendeckel nicht den bestehenden Mangel beheben können. Und das ist die große Krux. Deswegen wollen wir neue Bauten, mehr Wohnungen für die Menschen, die zu uns kommen wollen, die umziehen wollen, die sich vergrößern wollen. Und das kriegen wir nur hin, indem wir Investitionen anreizen.
Jetzt gab es Analysen der Wahlprogramme von der Uni Hohenheim. Und die kamen zu dem Fazit, dass das Wahlprogramm der FDP als schwer verständlich dargestellt ist. Also Bürokratie-Burnout gab es zum Beispiel, oder Level Planfield, sagt mir auch gar nicht das Wort. Warum machen Sie es so kompliziert?
Bürokratie-Burnout und Level Playing Field. Das sind Anglizismen. Also ich bin auch nicht mit jeder Wortschöpfung meiner Partei überein, aber ich glaube, dass es für viele Leute durchaus plastisch macht, was es ist. Ein Burnout kennt jemand. Bürokratie-Burnout bedeutet, dass wir in Deutschland so viel bürokratische Regeln haben, so viel Vorschriften haben, so viel Dinge einhalten müssen, dass die Menschen schon manchmal gar keine Lust mehr haben, sich in irgendeiner Form einzubringen. Und ich glaube, ein Burnout und Bürokratie-Burnout ist an der Stelle schon einigermaßen selbsterklärend. Level Playing Field heißt einfach faire Rahmenbedingungen. Hätte man auch anders schreiben können, werde ich mitnehmen. Aber wer auf unsere Veranstaltung geht, Christian Lindner zuhört, der bricht die Sachen doch sehr einfach runter, dass man durchaus versteht, was wir möchten.
Warum dann so kompliziert im Wahlprogramm?
Ach, ich glaube, weil meine Partei Freude an Inhalte hat. Und wenn man sich über Inhalte streitet, wenn man Inhalte formuliert, wenn man sehr tief in Themen drin ist, wenn man in Deutschland etwas verändern möchte, dann muss man auch verstehen, worum es geht. Wenn man versteht, worum es geht, tut man sich manchmal etwas schwerer, die Dinge wieder zu abstrahieren und einfach zu erklären. Ich glaube, wer sich mit unserem Wahlprogramm auseinandersetzt, der wird verstehen, was wir mit Level Playing Field und Wettbewerbsfähigkeit meinen. Und insofern ist es einfach eine Freude an Inhalten, die wir haben, die sich vielleicht an der Stelle ausdrückt.
Wenn man durch die Straßen geht, dann sieht man viele Wahlplakate dieser Tage. Jetzt heute Morgen sah ich noch eins, der Spruch der FDP, alles für Veränderung. Und dann hatte jemand drüber plakatiert, alles für Reiche bei der FDP. Wie möchte die FDP denn dieses Image ihrer Partei für Reiche loswerden, oder stehen Sie dazu?
Wir stehen dafür, dass wir die Partei für diejenigen sind, die sich einbringen wollen, vorankommen wollen, denen es morgen besser gehen soll als heute. Deswegen plakatieren wir übrigens auch alles für ihren Job, weil wir glauben, dass die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für alle in Deutschland wichtig sind, dass es wichtig ist, dass wir die Menschen aus dem Bürgergeld wieder in die Arbeit bekommen. Das ist übrigens der beste Garant gegen Armut, ist Arbeit und Bildung. Für beides steht unsere Partei. Und wenn wir damit mehr Menschen in Wohlstand bringen können, dann ist es natürlich etwas, was uns freut.
Das mag ja erstmal schön klingen in der Theorie, wenn es dann an die Umsetzung geht, wenn man ausrechnet, die Steuererleichterungen der FDP, die kommen zusammen auf 138 Milliarden Euro. Sie sagen, das kriegen wir hin mit Subventionen. Das glaubt Ihnen vermutlich kein Mensch.
Wir kriegen das hin? Nein, wir sagen, also wir haben es ausdifferenziert und ausgerechnet. Wir werden, und das ist unser Ziel, tatsächlich in den nächsten 2 Jahren 0,5% Wirtschaftswachstum haben. Später haben wir ein höheres Wirtschaftswachstum angesetzt. Wir sagen, dass wir alleine im Sozialbereich 15 Milliarden Euro einsparen können, indem wir das Bürgergeld reformieren, damit die Leute wieder mehr Anreiz haben, arbeiten zu gehen. Wir wollen, dass bei den subsidiär Schutzbedürftigen ein neuer Rechtskreis geschaffen wird, damit diejenigen, die in Deutschland eigentlich Ausreisepflicht wichtig sind, ein Unterschied gemacht wird zu denjenigen, die bei uns ganz regulär ihren Aufenthalt haben dürfen, weil sie anerkannt werden. Wir haben Fehlanreize beispielsweise beim Gebäudeenergiegesetz gehabt. Das hat man gesehen, dass der Staat nicht immer alles richtig macht, was Subventionen betrifft. Deswegen sind wir da nicht glücklich drüber. Da sind plötzlich die Wärmepumpen um bis zu 20% teurer geworden als normal. Also ich glaube, unser Haushalt hat durchaus Spielraum. Wir haben es durchgerechnet und wir kommen letztlich tatsächlich dazu, dass wir bis 2030, das ist die Zielmarke, unser Programm gut finanzieren können.
Subsidiär Schutzberechtigte müssen wir vielleicht auch noch erklären, das Wort. Also das sind die Menschen, die dennoch in ihrem Heimatland verfolgt werden.
Nein, nicht zwingend. Das sind diejenigen und zu einem Großteil diejenigen, von denen man gar nicht weiß, wo ihr Heimatland ist. Der meiste Teil der Subsidiarschutzberechtigten sind diejenigen, denen wir nachweisen müssen, woher sie kommen und deswegen eine Rückführung nicht möglich ist, weil wir gar nicht wissen, mit wem müssen wir Verhandlungen aufnehmen, wo ist eigentlich deren Heimat. Das sind über die Hälfte und das sind die, an die ich mich im Moment adressiere.
Gucken wir mal auf die Vorschläge der FDP. Sie sprechen ja vom Migrationspakt der Mitte. Besonders umstritten der Vorschlag, Schutzberechtigten, denen im Heimatland Schaden drohen kann, den Familiennachzug nicht zu ermöglichen. Wäre das nicht ein wichtiger Punkt in Sachen gelingender Integration?
Also ich glaube, dass es ein schlechtes Zeichen an die Menschen ist, zu sagen, ihr habt keinen dauerhaften Aufenthaltsstatus hier bei uns in Deutschland, jetzt holt erstmal eure Familien nach. Insbesondere da unsere Kommunen, die Gemeinden völlig im Moment überfordert sind, die Menschen, die Kinder auch übrigens hier zu integrieren. Das heißt, wir lösen eine weitere Überforderung aus und wir verschärfen die Überforderung der Kommunen und Landkreise, die schon besteht. Und deswegen halten wir das im Moment nicht für den richtigen Weg.
Der Gesetzentwurf, der die Abschaffung des Familiennachzugs für subsidiär Schutzberechtigte vorsah, bekam ja keine Mehrheit, auch weil sich einige Abgeordnete der FDP enthielten oder dagegen stimmten. Also die FDP scheint sich bei der Frage einfach auch gar nicht einig zu sein.
Doch, das hat unser letzter Parteitag gezeigt. Wir sind uns bei der Frage inhaltlich vollständig klar. Die Frage war eine Frage der Mehrheiten. Da habe ich übrigens für diesen Gesetzentwurf gestimmt. Was ich aber weniger oder beachtlicher finde, ist, dass, wenn wir die Ränder klein kriegen wollen, wir einen Pakt der Mitte brauchen. Wir haben ein Gesprächsangebot an die SPD, an die Grünen gemacht, gesagt, setzt uns doch gemeinsam mit der CDU und uns an einen Tisch. Man hätte beispielsweise den Familiennachzug zeitlich begrenzen können. Wir hätten dringend die Zollbeamten mit mehr Rechten ausstatten, die Bundesbeamten mit mehr Rechten ausstatten müssen. Das ist völlig unstrittig, auch bei den Ministerpräsidenten jeglicher Couleur. Wir hätten viel erreichen können. Die SPD und Grüne hatten das GEAS-Gesetz, das sie gesagt haben, dass sie umsetzen möchten. Und da einfach zu sagen, nein, ist nicht die richtige Antwort auf die Situation, die wir im Moment in Deutschland sehen. Und das finde ich viel bedauerlicher als alles, worüber wir im Nachgang gesprochen haben.
Ja, wenn es um den subsidiären Schutz geht, da sagt die Grünen-Vorsitzende Franziska Brandner, es seien insgesamt 12.000 Menschen, die maximal kommen dürften pro Jahr. Also die Kleinfamilie, dass die Mama, die zur Tochter kommen kann. Und daran wollen Grüne und SPD auch gar nicht rütteln. Und der Vorwurf lautet, die SPD, die zieht da einfach eine Show ab. Das sei kein ernsthaftes Gesprächsangebot. Der Vorwurf der Blockade, der zieht sich bei der FDP wie ein roter Faden. Sehen Sie das?
Also, dass der Familiennachzug eingeschränkt ist, hatten wir 2016 bis 18 schon mal. Ich frage mich, warum das so ein No-Go ist, wenn es tatsächlich in Deutschland schon mal eine Rechtslage war. Und insofern ist übrigens der Familiennachzug meistens nicht das Kind, das von der Mutter getrennt wird, weil Mütter mit Kindern im Regelfall gemeinsam flüchten, sondern ganz im Gegenteil. Mutter und Kind sind im Regelfall zusammen. Es ist der Mann, der alleine flüchtet. Und dann muss man fragen, warum ist der eigentlich noch in Deutschland, wenn offensichtlich seine Frau und seine Kind bei der Flucht zurückgelassen worden sind? Das ist eher die Frage. Insgesamt aber nochmal, wir brauchen einen starken Pakt aus der Mitte der Gesellschaft, wenn wir die Ränder kleinkriegen wollen. Und diese Chance ist verpasst worden und das bedauere ich außerordentlich.
Wenn wir dennoch noch konkret bei dieser Frage bleiben, also subsidiärer Schutz, nämlich denen, denen im Herkunftsland ein ernsthafter Schaden droht, weil sie Opfer eines Bürgerkriegs sind oder weil sie in Gefahr sind, Opfer von Todesstrafe oder Folter zu werden. Und da könnte man ja meinen, wenn die FDP dagegen ist, die FDP will notsuchende Menschen, will sie in Lebensgefahr bringen.
Über die Hälfte der subsidiär Schutzbedürftigen sind aber Menschen, von denen wir gar nicht genau wissen, welches ihr Herkunftsland ist. ist. Das heißt, die Rückführung wird von den angegebenen Herkunftsländern bestritten. Und das ist übrigens ein Punkt, der mir bei der Migrationsdebatte noch viel zu wenig beleuchtet wird. Es kommen Menschen nach Deutschland, von denen wir nicht wissen, wer sie genau sind und wo sie herkommen. Ich übersetze das mal. Ich lade Menschen bei mir zu Hause ein und weiß gar nicht genau, wer da kommt. Und da finde ich, ist die Verpflichtung der Menschen uns nachzuweisen, und zwar verbindlich nachzuweisen, ihren Namen und ihr Herkunftsland bei der Einreise, ist, glaube ich, etwas, was viele Dinge im laufenden Prozess verbessern würde.
Die Grünen argumentieren, wir wissen das, wer das ist. Also die sind genau auf der anderen Linie. Wie werden sie sich da einig?
Also ich glaube, dann sollten die Grünen sich mal einen Realitätscheck bei denjenigen machen, die tatsächlich dafür zuständig sind, die Rückführungen zu organisieren. Und dann werden sie feststellen, dass es tatsächlich oftmals so ist, dass wir es eben nicht verbindlich wissen, weil die Länder, die angegeben werden, sagen, nein, wir sind für die nicht zuständig. Die Sprache stimmt zum Teil nicht überein. Und insofern glaube ich, dass wir da durchaus Potenzial haben, das zu verbessern.
Realitätschecks sind ja häufig auch Umfragen. Schauen wir nach dem Baden-Württemberg-Trend. Da können sich 70% der FDP-Wähler eine Zusammenarbeit mit der AfD vorstellen. Sie auch?
Nein. Nein, also wir wollen Kontrolle oder andersrum. Die AfD will Kontrolle und Ordnung der Migration, um Vielfalt zu verhindern. Wir wollen Kontrolle und Ordnung in der Migration, um die Vielfalt, um die Meinungsfreiheit, um jüdisches Leben, um homosexuelles, Transleben, um die Freizügigkeit und die Rechte von Frauen in Deutschland zu schützen. Das heißt, die Zielsetzung dessen, was wir machen, sind vollständig unterschiedliche. Und deswegen hat die FDP Baden-Württemberg, wie übrigens auch die Bundes-FDP, schon lange eine Beschlusslage, dass wir mit einer Partei wie der AfD nicht zusammenarbeiten möchten. Einmal, weil sie Menschen in ihrer Diktion entmenschlicht. Zweitens, und das sind ganz inhaltliche Gründe, weil sie aus dem Euro will, weil sie aus Europa will, weil sie wirtschaftspolitisch völlig irre Vorstellungen haben. Und ich persönlich, weil manche von diesen Protagonisten, die dort tatsächlich mit Amt und Mandat ausgestattet sind, für mich keine Gesprächspartner sind.
Es kommen so viele Fragen von SWR1-Hörerinnen und Hörern rein. Da können wir leider nicht alle beantworten. Wir nehmen uns jetzt gerade mal ein paar raus. Robert hat uns nämlich geschrieben und fragt, wie wollen Sie denn die anstehenden Mehrausgaben im Verteidigungshaushalt von circa 100 Milliarden bei einem Dealmaker wie Trump von 3,5% aufbringen, nachdem sie dies vorher an Reiche und Lobbyisten verschleudert haben?
Ich verstehe an der Frage schon nicht, wo wir das an Reiche und Lobbyisten verschleudert haben. Ziel der Wirtschaftspolitik und der Rahmenbedingungen, die wir setzen wollen, ist zunächst einmal Wirtschaftswachstum. Und das ist das, was wir auch übrigens mit den Steuersenkungen erreichen wollen, insbesondere bei Unternehmen, dass die Unternehmen wieder gerne in Deutschland investieren, dass die Leistungsträger, die arbeiten wollen, tatsächlich auch die Stunde Mehrarbeit oder die zwei faire Unternehmen bringen und das beiden Seiten, dem Unternehmen und den Menschen was bringt. Das heißt, Zielsetzung ist nicht Umfinanzierung, Umverteilung, das ist richtig. Ziel ist aber, dass Deutschland wieder in ein Wirtschaftswachstum gerät und damit natürlich auch seinen internationalen Verpflichtungen, beispielsweise beim Wehretat, leichter nachkommen kann. 3,5% ist eine Zahl, die wenig bringt, wenn wir einen schrumpfenden Haushalt haben, sondern wir müssen gucken, dass wir den Haushalt nach vorne bringen und dann werden wir uns auch diese Wehrausgaben leisten können.
Die Frage wird uns sicherlich weiter beschäftigen. Markus Müller aus Ludwigsburg schreibt, es fehlen generell bezahlbare Wohnungen, aber in vielen Regionen, da stehen Wohnungen leer. Nicht generell, genau, sagt er. Aber auch mobiles Arbeiten ergibt zum Beispiel viele Wohnfreiheiten. Was sagt denn die FDP-Expertin dazu? Also die Frage, es gibt auf dem Land freien bezahlbaren Wohnraum.
Wir müssen mit der Digitalisierung vorankommen. Wir müssen tatsächlich auch den Netzausbau bis aufs Land schaffen. Ich persönlich bin jemand, der jetzt leider nicht so landnah wohnt, wie er gerne würde. Ich bin jemand, der gerne außerhalb ist. Und wir müssen da tatsächlich mobiles Arbeiten ermöglichen, die digitalen Adern Deutschlands nochmal deutlich verbessern. Glasfaserausbau ist da das Stichwort. Und ich glaube, ja, da gibt es noch viel Potenzial in Deutschland zu heben.
Haben Sie Lösungen für das Hier und Jetzt? Denn Ihre Lösung geht wieder in Richtung Zukunft, aber die Hörerinnen und Hörer wollen Lösungen ad hoc.
Also wir wollen sowohl die Arbeitsbedingungen entbürokratisieren, als auch das Arbeitszeitgesetz, was auch dem mobilen Arbeiten deutlich zugutekommen wird. Wir wollen auch es steuerlich fördern, dass man eben leichter von zu Hause aus arbeiten kann, aber auch leichter Mehrarbeit bringen kann. Wir wollen den Unternehmerinnen und Unternehmern Möglichkeiten geben, sich am Glasfaserausbau zu beteiligen. Das haben wir übrigens schon in der Ampelregierung gemacht, indem wir Ausbaugutscheine verteilt haben, damit eben die Glasfaser auch in das letzte Winkel Baden-Württembergs beispielsweise gelegt werden kann. Also ja, es ist natürlich eine Frage, was können wir jetzt machen? Entbürokratisieren, erleichtern, verbessern. Aber ganz wichtig bei der Digitalisierung, wir brauchen eine digitale Infrastruktur und die müssen wir in Deutschland zeitnah und schnell ausbauen.
Von Zimmermann aus Karlsruhe kommt die Frage und schreibt oder sie, steht leider nicht mit dabei, also die Diskussion ums Bürgergeld lässt mir gelinde gesagt den Kamm schwellen. Denn ich würde liebend gerne wieder arbeiten. Erklären Sie mir bitte, wie ich nach Ausbildung, Weiterbildung, Studium, 30 Jahren Berufserfahrung und mehr als 100 Bewerbungen, die ich schreiben muss, um überhaupt mal zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen werde, bei einem angeblichen Fachkräftemangel. Und dann kamen Leute wie Sie, die absolut keine Ahnung haben, was es heißt, Bürgergeld zu beantragen und schwadronieren darüber, Leute unter Druck in die Arbeitswelt zu bringen. Da ist viel Frust rauszuhören. Was können Sie hier mitgeben?
Also zunächst einmal kann ich feststellen, dass ich tatsächlich sehr viele Bürgergeldempfänger kenne und auch schon in meiner Tätigkeit Bürgergeldanträge ausgefüllt habe. Also ich weiß sehr genau, worüber ich da spreche.
Und in Ihrer Tätigkeit als Insolvenzverwalterin?
Genau, in meiner Tätigkeit als Insolvenzverwalterin. Und ich hatte mal eine Krankheitsvertretung für jemanden, die Betreuungen gemacht hat. Und als Betreuer ist man eben selber auch verpflichtet, SGB-II-Anträge, so heißen die Bürgergeldanträge im richtigen Leben, SGB-II-Anträge auszufüllen. Also ich weiß ziemlich genau, worum es da geht, wie die Menschen leben und ich besuche sie übrigens auch zu Hause. Ich kenne jetzt diesen individuellen Fall nicht. Ich sehe nur, dass es in Deutschland einen Trend dazu gibt, aus Arbeit hinauszugehen, ins Bürgergeld rein. Das haben mir zahlreiche Handwerker erklärt und bestätigt. Und das ist ein Trend, den dürfen wir nicht haben. Wir müssen das Lohnabstandsgebot wiederherstellen. Auf der einen Seite, indem wir den Menschen, und da glaube ich, dass man vielleicht auch ihr helfen kann, bessere Rahmenbedingungen geben kann, in die Arbeit zu kommen. Aber auf der anderen Seite, indem man beispielsweise eine Steuererleichterung im unteren Einkommenssteuerbereich hat, das haben wir in unserem 100-Tages-Programm drin, dass wir zunächst einmal 500 Euro im Jahr einfach Steuererleichterung haben, damit auch von der Seite, ohne die Arbeitgeber zu belasten, ohne die Wettbewerbsfähigkeit noch schlechter zu machen, den Menschen wieder mehr Geld und mehr Ansporn geben, in die Arbeit zu gehen.
USA und Russland sprechen über den Ukraine-Krieg und das in Saudi-Arabien. Wir haben es in den Nachrichten verfolgt. Wir wollen über die Außenpolitik sprechen. Die FDP ist für Lieferungen von Taurus-Marschflugkörpern, der Kanzler weiterhin dagegen. Was ist denn Ihr Fazit, warum es in der Ampel auch in der Außenpolitik nicht geklappt hat?
Ich glaube, es ist die Frage, wie weit wir gehen dürfen, um die Ukraine verteidigungsfähig zu halten. Und ich glaube, dass es einen Frieden in der Ukraine nur dann geben kann, wenn die Ukraine verteidigungsfähig ist und auf Augenhöhe ein Frieden mit Russland verhandelt wird. Und zwar zwischen der Ukraine und mit Russland und nicht über den Köpfen der Ukraine hinweg.
Tja, und Ihre Partei fordert die Aufnahme der Ukraine in die NATO und US-Verteidigungsminister Pete Hegseth hält einen NATO-Beitritt der Ukraine für unrealistisch. Jetzt sprechen wir ja so viel darüber, Europa muss mit einer Stimme sprechen, bei so vielen unterschiedlichen Auffassungen. Wie kann denn Europa mit einer Stimme sprechen in Zukunft?
Also fangen wir mal mit der Feststellung an, dass die USA noch nicht zu Europa gehören und ich meine auch dieser Aufnahmeantrag noch fehlt. Ich glaube, dass es wichtig ist und es haben die Wahlen in den USA gezeigt, dass Europa erwachsen wird, eigene Entscheidungen und eine eigene Haltung findet. Deswegen wäre es wichtig gewesen, auch wenn der Kanzler gestern die Möglichkeit gehabt hätte, vielleicht länger in Paris zu bleiben, weil wir natürlich eigene Interessen im Hinblick auf die Ukraine und im Hinblick auf einen Frieden in Europa haben. Und aus unserer, ich sage es mal aus der Überzeugung der Freien Demokraten, kann dieser Frieden nicht über die Köpfe der Ukraine hinweg gefällt werden. Er muss einvernehmlich unter Beteiligung der Ukraine stattfinden. Und das wird er nur, wenn Europa mit einer Stimme hinter der Ukraine steht. Diese gemeinschaftlichen Weg müssen wir jetzt verhandeln, insbesondere weil parallel zu unserem Gespräch gerade die USA mit Russland über dem Kopf der Ukraine hinweg verhandeln. Das darf nicht der neue Standard in der internationalen Politik sein, dass Europa außen vor gelassen wird, dass die Interessen der Ukraine außen vor gelassen werden. Da müssen wir als Europa jetzt eine starke Stimme erheben.
Da ist die Frage, inwieweit das vielleicht schon neuer Standard ist. Und es stellen sich ja weitere Fragen. Wie steht die FDP zu deutschen Soldaten zur Friedenssicherung in der Ukraine?
Hm. Ich glaube, wenn wir wieder an den Verhandlungstisch als Europa wollen, müssen wir auch eigene Angebote bringen. Das heißt, die USA wird nicht uns mit an den Verhandlungstisch nehmen und Russland wird uns nicht mit an den Verhandlungstisch nehmen, wenn wir wie Zuschauer an der Seitenlinie stehen, sondern wir müssen natürlich auch eigene Impulse haben. Das ist auf der einen Seite eine eigenständig machen der Ukraine in der Wehrfähigkeit, dass wir nicht immer gucken, was liefert die USA und wir machen dann das Gleiche, sondern dass wir eine eigene Haltung bekommen. Und auf der anderen Seite natürlich, was kann Deutschland, was kann Europa im Hinblick zu internationalen Friedenstruppen beitragen. Und da glaube ich, dass Deutschland durchaus etwas dazu beitragen kann.
Inwiefern? Also beispielsweise der CDU-Sicherheitspolitiker Kiesewetter, der forderte, dass Deutschland an der internationalen Sicherheitstruppe nach Ende des Ukraine-Kriegs definitiv beteiligt sein müsse. Schließen Sie sich da gleich an?
Also ich glaube, dass das durchaus ernsthaft diskutiert werden muss, ja. Weil wenn wir uns für die Ukraine einsetzen, wenn wir uns für einen Frieden für die Ukraine einsetzen auf Augenhöhe, dann müssen wir auch mit am Tisch sein und mit dabei sein, wenn dieser Frieden organisiert wird, ja.
Und Sie sind ja Insolvenzverwalterin. Wenn man da mal drauf schaut, da haben Sie viel mit der Verliererseite zu tun, wenn man jetzt auf Russland und die Ukraine schaut. Was raten Sie denen denn in solchen Verhandlungspositionen?
Nein, also fangen wir mal damit ganz kurz an. Insolvenzverwalter heißt, wir lassen Unternehmen und Menschen wie Phönix aus der Asche wieder auferstehen. Na, wir haben die Menschen und die Unternehmen in einer schwierigen Phase. Unsere Aufgabe ist es, die wieder aufrecht hinzustellen. Und genau das sehe ich auch in der Ukraine. Wir haben im Moment eine sehr verfahrene Situation zwischen Russland und zwischen der Ukraine. Ich glaube, dass dieses nur durch eine Einsichtsfähigkeit von Russland geändert werden kann, dass sie diesen Krieg nicht gewinnen können. Wir müssen sie nicht international als Verlierer dastehen lassen, aber es muss klar sein, dass Putin weiß, dass er diesen Krieg gegen die Ukraine, gegen Europa nicht gewinnen kann. Und dann muss man sich an einen Tisch setzen und sagen, so, wie sieht es aus? Wichtig ist nur, an diesem Tisch sitzt die Ukraine mit dabei. Und das ist ein Punkt, der für uns unabdingbar ist.
Tja, aber wie kann über die Ukraine entschieden werden, so dass sie selbst an Entscheidungen beteiligt ist? Das ist die große Frage. Haben Sie eine Lösung dafür?
Na, Europa muss der Ukraine weiterhin an der Seite stehen. Europa hat sich sehr in den Schatten der USA gestellt. Jetzt sehen wir, dass die USA, wie ich übrigens finde, nicht wirklich aus blauem Himmel ihre eigenen Interessen, ihre eigene Weltsicht vertritt, die eine andere ist als in der Vergangenheit. Und das bedeutet, dass Europa schneller erwachsen werden muss. Wir müssen schneller eine eigene Haltung bekommen, wir müssen selber handlungsfähig sein und wir müssen uns eng an die Seite der Ukraine stellen. Und dann werden wir auch wieder ernst genommen, sowohl von Russland als auch von den USA und sitzen bei den Verhandlungen mit dabei, mit der Ukraine.
Und dann stellt sich wieder die Frage für die Verteidigung, müssen wir viel Geld in die Hand nehmen? Und das heißt, die Schuldenbremse. Sie haben es schon erklärt, Sie wollen daran weiter festhalten, aber die Fragen drehen sich dann im Kreis und unsere Zeit ist um. Ich danke erstmal für den Besuch heute Vormittag in SWR1, Leute. Judith Skudelny.
Vielen Dank.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.